Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Nach dem Sommerurlaub in diesem Jahr habe ich kurz mal drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht geschickter wäre, statt 3 bis 4 Wochen im Jahr in Urlaub zu fahren und die restliche Zeit zu arbeiten, 3 bis 4 Wochen im Jahr zu arbeiten und die restliche Zeit in Urlaub zu fahren. Ist natürlich Quatsch und ich mag meinen Job schon auch sehr gerne. Aber Urlaub machen ist ja auch gar nicht mal so schlecht oder allgemein so Freizeit oder Freiräume, um mal was anderes zu machen als Arbeit. Weil auch wenn wir das Glück haben, dass wir unseren Job gern machen, er nimmt trotzdem häufig verdammt viel Platz ein in unserem Leben. Wie wär's denn da mit einer 3-Tage-Woche? Also 3 Tage arbeiten und 2 Tage frei, um was anderes zu machen, ein Herzensobjekt zum Beispiel oder einfach Freunde treffen. Das ist ein Vorschlag von Elias Vorpahl und Dominik Lang. Die haben das Buch Die 3-Tage-Woche – Weniger Arbeit, mehr Geld geschrieben. Titel klingt schon mal gut. Was dahinter steckt und wie das gehen soll, das verraten sie uns selbst. Sie sind nämlich beide zu Gast heute Morgen hier in den Sonntag. Moin Dominik, moin Elias.
Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Jetzt erstmal die Frage, arbeitet ihr denn in Voll- oder in Teilzeit?
Also ich habe meinen Teilzeitantrag jetzt gerade gestellt tatsächlich. Also ab Januar geht's los. Ich hätte ganz gern schon ein bisschen eher angefangen, aber mein Chef sagte, nee, erst ab Januar.
Und Teilzeit heißt dann bei dir genau was? Wie viel arbeitest du, wie viel hast du frei?
Bei mir sind es dann genau 28 Stunden pro Woche. Und wir machen es halt ziemlich flexibel, sodass ich mir mal 2 Tage frei nehmen kann. Oder ja, wenn jetzt mal ein wichtiges Projekt ansteht, kann man auch mal einen Tag länger vielleicht arbeiten und dafür das dann in der nächsten Woche ausgleichen. Also ich kann es mir dann komplett selbst einteilen.
Wie ist es bei dir, Dominik?
Ich arbeite noch 5 Tage die Woche, aber ich bin ja auch ein Jahr jünger als der Elias, von daher habe ich noch ein bisschen mehr noch Zeit.
Also einfach bis 40 Mal durchziehen oder bis 35 Mal durchziehen und danach dann runterschrauben.
Ja, vor allem reist du auch mehr, Dominik.
Genau.
Was macht ihr überhaupt beruflich?
Ich bin im Risikomanagement in einem großen Industrieunternehmen.
Risikomanagement, das musst du so ein bisschen erklären, glaube ich. Das klingt auf jeden Fall wichtig.
Ja, das ist absolut. Ja, im Wesentlichen geht es darum, dass das Unternehmen keine großen Risiken eingeht, die letztendlich das so stark treffen, dass es pleite geht. Ne?
An finanzielle Risiken.
Finanzielle Risiken, genau. Mhm. Genau. Und vom Hintergrund her habe ich Mathematik studiert und da geht es dann so in Richtung Finanzmathematik und ja, Börsen etc.
Diese Sachen halt.
Genau.
Wie ist es bei dir, Elias?
Ich bin auch Mathematiker und ich bin jetzt als Projektmanager tätig im Investitionsbereich. Mhm. Also wir investieren in so große Infrastrukturprojekte, also ich sag mal Brücken, Tunnel oder LNG-Anlagen.
Und, LNG?
Ja, das ist im Endeffekt dieses also Flüssiggas. Hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. Das transportiert wird quer durch die Welt als Energieträger. Und das sind so Investitionen, die wir halt tätigen. Und ich prüfe die im Endeffekt, gucke mir das an, fahre vor Ort und gebe dann nachher eine Investitionsempfehlung ab. Naja, und unser Asset Manager kann dann entscheiden, ob sie investieren wollen oder nicht.
Auf jeden Fall beides Berufe, wo ich jetzt erstmal sagen würde, die klingen erstens nach viel Verantwortung und zweitens eigentlich nach viel Arbeitszeit, oder? Ist das typischerweise ein Job, wo man auch mal mehr als 35 oder 38 Stunden die Woche arbeitet?
Also bei mir ist es auf jeden Fall so, speziell wenn man dann halt auf ein Projekt gerade ist und sich das auch anguckt. Ich meine, alleine schon Reisezeit und so weiter, da ist man natürlich ganz, ganz schnell über die normale 40-Stunden-Woche. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, wenn wir gerade kein neues Projekt reinbekommen. Da muss man halt immer gucken, dass man sich das gut einteilen kann.
Wie ist das bei dir, Dominik?
Bei mir ist es im Prinzip ähnlich. Es gibt immer Phasen, wo es ein bisschen mehr ist und wo es dann wieder etwas weniger ist. Generell bin ich aber nicht so projektarbeitsorientiert wie der Elias. Von daher ist bei mir vielleicht ein bisschen flacher von den Peaks, von den Ausschlägen her.
Elias, du hast im letzten Jahr einen Test gemacht, quasi einen 3-Tage-Wochen-Test, wie du das so findest, wie du so damit klarkommst im Leben. Warum hast du die 3-Tage-Woche überhaupt testen müssen? Oder wollen vielmehr?
Ja. Also so meine Herzensangelegenheit ist halt Schreiben und ich wollte unbedingt wieder Zeit haben, um das zu tun. Und jetzt waren eigentlich die letzten 5, 6 Jahre, waren immer die Arbeit im Vordergrund, hatte mich noch zusätzlich ausbilden lassen und so weiter, habe mir so ein Standing in der Firma erarbeitet und für mich war es jetzt so der Zeitpunkt, halt jetzt diesen Schritt wieder zurück zur eigentlichen Leidenschaft zu gehen, was halt das Schreiben ist. Und da habe ich das dann erstmal testen wollen, wie mir das denn eigentlich taugt.
Und?
Ja, also ja, ich meine, es ist zumindest alles durchgegangen. Also mein Chef hat das halt unterstützt, ich soll das machen und so weiter. Also ich fand es super. Also ich muss echt sagen, ich fand es richtig gut. Man hatte halt Zeit, wo ich dann in die Uni gegangen bin, habe mich da hingesetzt, habe wieder an meinen Texten geschrieben und so und hatte trotzdem halt ein Wochenende, wo ich dann auch wirklich frei hatte. Mhm. Und wenn es mir dann zu langweilig oder zu einsam da wurde in der Uni, war es auch zwischendurch wieder gut, in der Arbeit zu sein, die Kollegen um sich herum zu haben und so. Weil das darf man auch nicht vergessen, Arbeit oder auch in einem großen Unternehmen zu arbeiten, hat natürlich auch eine starke soziale Komponente, die dann vielleicht fehlt, wenn man plötzlich montags der Einzige ist, der zu Hause rumsitzt.
Ja, vor allen Dingen verbringt man ja vermutlich auch mehr Zeit mit seinen Arbeitskollegen als mit sämtlichen Freunden, Familienmitgliedern und so weiter. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Auch
ja,
wenn man sie dann im Zweifel
ja
nicht mag.
Häufig, ja, ne? Ja, die ja. arbeiten ja auch häufig und dann hat man das Wochenende und ja, ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, aber das höre ich immer viel von meinen Arbeitskollegen, dass dann zum Teil auch Zeit für die Partnerin fehlt und so, weil man halt eigentlich eher seinen Alltag organisiert und wenig Zeit so füreinander hat.
Hm. Was hast du jetzt die 2 Tage gemacht, an denen du nicht gearbeitet hast? Dann nur geschrieben? Also eigentlich auch wieder gearbeitet?
Ja, ich meine, Arbeit ist ja, die heutige Arbeit ist ja ein Begriff, den man erstmal definieren muss. Also wenn man irgendwas macht, was einem wirklich, wirklich Freude bereitet und so, dann kann man das, ja, selbst wenn es Arbeit ist, sieht man das fast schon als seine Freizeit an. Also für mich war das wirklich, ja, wirklich, wirklich dieses Schreiben, was mir halt eine unheimliche Befriedigung gegeben hat, was ich sonst halt nie neben der Arbeit hätte machen können, weil man einfach nicht die Ruhe dafür hätte. Man möchte ja auch noch was mit Freunden machen, mit der Freundin und so. Und ja, und da wäre keine Zeit dafür gewesen. Und die Zeit hatte ich jetzt einfach.
Jetzt hast du eben schon gesagt, du willst jetzt ab Januar auch reduzieren auf 28 Stunden in der Woche. Mhm. Du hast auch gerade eben schon gesagt, auf deinen Versuch hat dein Chef relativ cool reagiert. Hat er jetzt auch cool reagiert, als du gesagt hast, ich will generell eigentlich nicht mehr so richtig viel arbeiten, weil das ist ja wahrscheinlich irgendwas, was Chefs erstmal nicht so gerne hören wollen, oder?
Ja, das war tatsächlich jetzt sogar auch ein neuer Chef. Also der alte Chef, der fand das ganz cool und jetzt wusste ich nicht genau, wie wird der neue Chef drauf reagieren und habe mich da auch zuerst so dieses erste Jahr gar nicht getraut, diesen Antrag zu stellen, weil ich musste mich bei dem ja auch erstmal ein bisschen beweisen und wenn du dann wechselst und das Erste, was du dann nach einem Monat machst, ist einen Teilzeitantrag stellen, dann guckt er dich vielleicht auch ein bisschen komisch an. Naja, und ich hatte ihn dann einen Termin reingestellt und hatte eigentlich in der Zeit selbst gerade Urlaub und dann bin ich aber rein, weil Monatsende gerade war und beim Teilzeitantrag musst du immer so eine gewisse Frist einhalten von 3 Monaten und jetzt war ich halt schon recht spät dran und dann dachte ich, jetzt komme ich halt in meinem Urlaub rein und dann haben alle Kollegen haben schon geguckt, warum ist Elias an seinem Urlaub da und hat ein Gespräch mit seinem Chef und mein Chef, der war genauso gespannt, was jetzt auf ihn zukommt und er hat mir dann erzählt, dass er schon so eine kleine Shortlist hatte. Ganz oben auf der Shortlist stand, ich wechsle das Unternehmen oder die Abteilung und das hätte er richtig blöd gefunden. Weil es gerade auch ganz gut lief bei uns und so. Und dann war aber auch schon relativ weit oben Teilzeitantrag, weil er wusste, dass ich das schon mal ausprobiert hatte eine Zeit lang. Mhm. Das hatte ich ihm damals schon gesagt. Und dann war es gar nicht so die Überraschung. Im Gegenteil, er war fast erleichtert, dass ich bleibe.
Also der ist cool damit. Das hast du gerade schon die Kollegen angesprochen. Ist das dann nicht irgendwas, was Leute wundert? Also wenn du sagst, so, hey, ich bin Anfang 30, das ist ja eigentlich so das Alter, wo die meisten Leute so mal richtig Gas geben und Karriere und so weiter. Und du sagst dann, ich mache jetzt Teilzeit und ich kriege jetzt gerade auch kein Kind. Ich habe einfach Bock drauf, weniger zu arbeiten.
Mm-hmm. Ja, absolut. Also das war ganz unterschiedlich, waren die Reaktionen. Also ich muss sagen, die Frauen, die mit bei uns arbeiten, die zum Teil halt Mütter sind und selbst schon Teilzeit arbeiten, die haben total positiv reagiert. Die sind alle zu mir gekommen, haben auf die Schulter geklopft und sagten zu mir, das wäre die beste Entscheidung, die ich getroffen hätte. Sie würden nie wieder wechseln wollen, weil ja, einfach ihr Alltag viel bereichernd ist, als es vorher der Fall war. Also das war echt super. Mhm. Es gab so ein paar Kollegen, also einen speziell hatte ich im Kopf, so, der hat echt so ein bisschen geschluckt, wurde immer leiser. Und ich dachte so, okay, was ist mit ihm jetzt und so. Und er sagte, ja, ist gut, wenn man sich das leisten kann. Aber er ist derjenige, der zu Hause das Geld nach Hause bringt. Der hat 3 Kinder. Mhm. Und dementsprechend, ja, war da vielleicht auch so ein bisschen Skepsis, wieso jetzt der junge Kerl, der jetzt eigentlich gar keine Kinder hat, wie wagt er das jetzt, sich so einen Teilzeitantrag hier zu stellen?
Ja, verkackst du nicht deine Karriere am Ende, weil die Kohle brauchst du vielleicht dann später mal so.
Puh, ja, Karriere, das ist so ein Thema, klar. Ich meine, du kannst natürlich gewisse Positionen, da ist es dann vielleicht schwierig. Also ich sag mal, mein Chef, der sagte auch, ja, grundsätzlich fände er Teilzeit für sich auch gut, aber das könnte er halt einfach in seiner Situation nicht machen. Ne? Mhm. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ja, was ist jetzt für mich wichtig und dann seine Entscheidung entsprechend treffen. Also ganz leicht habe ich mir das natürlich auch nicht gemacht.
Klar.
Ja.
So, Dominik, jetzt hast du gesagt, du bist ein Jahr jünger, du hast ein bisschen Zeit noch, irgendwie, bevor du jetzt deinen Teilzeitantrag stellst. Ist das ein Plan, mit dem du dich auseinandersetzt, nachdem du dich jetzt ja auch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast? Oder bist du vielleicht auch nach dem Buch zu dem Schluss gekommen, ist ein schönes Modell, aber nicht meins?
Ich lasse das noch ein bisschen auf mich zukommen. Ich habe mich jetzt noch nicht so konkret damit beschäftigt wie Elias. Vielleicht, wenn dann Kinder etc. kommen, dann ist das nochmal eher ein Thema als im Moment.
Hm. Ihr habt also das Buch geschrieben, die 3-Tage-Woche, weniger Arbeit, mehr Geld. Über das Geld müssen wir gleich noch auf jeden Fall reden, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, Elias. Das könnte natürlich auch ein Thema sein, ne? Aber erstmal vielleicht, wie ist die Idee entstanden? Also warum habt ihr so ein Buch geschrieben, wo ihr doch beide im Prinzip bisher in Vollzeit gearbeitet habt oder gerade deswegen?
Also die Inspiration kam eigentlich tatsächlich durch diese Entscheidung, die ich getroffen hatte, damals nur noch eine Zeit lang 3 Tage zu arbeiten. Also ich bin da gerade 30 geworden und Dominik und ich, wir waren zusammen im Skiurlaub und ich habe ihm mal erzählt, ja, von meinen Buchprojekten, Romanprojekten und so. Und er sagte zu mir, weißt du was, Elias, das ist alles Quatsch. Wir müssen ein ganz anderes Buch schreiben. Und zwar überleg mal, du bist doch gerade 30 geworden und wir haben, also wir kennen uns schon ganz lange, Dominik und ich, und wir haben wirklich ganz, ganz viele Tipps und Tricks so im Finanziellen bisher gesammelt. Und er sagte, lass uns doch mal alle Tipps, die wir bisher haben, aufschreiben. Er hätte auch schon den perfekten Titel für dieses Buch. Und zwar 30 Tipps für die 3-Tage-Woche ab 30. Und so saßen wir dann im Lift im Endeffekt. Und ich muss sagen, ich fand die Idee einfach richtig, richtig gut. Und da habe ich gesagt, boah, eigentlich hast du recht, dann mache ich das stattdessen und werde genau dieses Buch schreiben, wenn ich dann meine 3 Tage vereinbart habe.
Hm. Wir werden gleich noch so ein bisschen genauer ins Buch reinschauen, aber vielleicht, Dominik, wenn ihr schon so viele Tipps gesammelt habt, ich glaube über Jahre hinweg tatsächlich, ne? Was würdest du sagen, was ist so ein Tipp oder was sind so Sachen, wo wir uns eigentlich keine Gedanken drüber machen, die aber eigentlich auf der Straße liegen, die total offensichtlich sind, die man eigentlich mal easy anwenden könnte?
Ja, das, was am ehesten so direkt auf der Straße liegt, ist das Thema Steuererklärung abgeben. Viele Leute bekommen ja Geld zurück wegen Fahrtkosten, anderer Dinge. Und die meisten sind da relativ schnell dann hinterher, das auch wirklich aufs Konto zu bekommen. Und es ist aber eigentlich viel besser, das erstmal liegen zu lassen beim Finanzamt. Mhm. In der aktuellen Lage mit den aktuellen Zinsen ist das nämlich ganz attraktiv.
Kapitalanlage, Finanzamt quasi, ja? Einfach mal eine Steuererklärung nicht machen. Warum eigentlich nicht? Aber dann schon irgendwann. Ne? Also wie lange sollte man warten?
Man hat maximal 4 Jahre Zeit. Mhm. Sei denn, man wird vorher dazu aufgefordert oder man ist nicht nur normaler Arbeitnehmer. Man hat ein Buch geschrieben, dadurch Einnahmen oder sonstige selbstständige Einnahmen.
Das ist immer schlecht, ja.
Dann muss man natürlich eher ran. Aber ansonsten, wenn man jetzt nicht zu versteuern hat zusätzlich, sondern eigentlich was zurückbekommt, und das auch fürs Finanzamt so offensichtlich ist, dann kann man sich länger Zeit lassen. Und wenn man sich mehr als 14 Monate Zeit lässt, dann gibt es ganz gute Zinsen, nämlich dann 6% pro Jahr.
Wo kriegt man die noch, ja? Das stimmt allerdings. Ihr habt beide Mathe studiert in Münster. Das habt ihr eben schon gesagt. Am Anfang des ersten Semesters habt ihr euch schon kennengelernt, ne?
Genau.
Mathe, vor dem Studium haben ja durchaus ein paar Leute Respekt. Und es gibt ja sowieso so in Deutschland so ein bisschen dieses... Ja, diese Mathe-Koketterie quasi, ne? Also so dieses, ach ja, bin froh, dass ich das los bin.
Genau, die Leute sagen lieber, sie können schlecht rechnen, als dass sie eine ganz schlechte Rechtschreibung haben.
Ja, ja, genau.
Das sagt keiner.
Aber wirklich, wobei Mathe ja echt eine total wichtige Sache ist für viele Dinge, auch viele alltägliche Dinge. Aber gut, so ein Mathe-Studium ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ich habe Informatik halb studiert, also das war ein gespaltener Studiengang mit Kommunikationswissenschaften und Informatik. Und hatte dann auch am Anfang des Studiums so diese Mathe-Vorlesung Kurse und dachte dann auch schon so, Halleluja. So, und die ersten 2 Tage sind noch schön, das ist dann alles Oberstufenmathe und danach driftet es dann relativ schnell ziemlich ab. Habt ihr da Respekt schon vorgehabt vor dem Studium oder wusstet ihr genau, was ihr tut, worauf ihr euch einlasst?
Absolut Respekt.
Also wir haben uns ja im Vorkurs auch kennengelernt tatsächlich, weil du gerade den Vorkurs Mathe ansprichst. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir diese Aufgaben lösen mussten in diesem Vorkurs und ich fand die damals schon so schwierig und der Professor hat immer gesagt, ja, also stellt euch diese Aufgaben vor, aber halt nochmal 10-mal so schwierig, so wie das Studium. Und ich dachte, der meint das nicht ernst, so, der will uns veralbern, aber es war tatsächlich so.
Ja, irgendwie im Prof generell, die scheinen lustige Sachen zu sagen, so in Mathe, ich kenne das auch tatsächlich aus der Informatik, so diese Sachen so, ja, mal gucken, wie viele von Ihnen ich in einem Jahr noch wiedersehe und so weiter, ne? Ein Zitat habt ihr im Buch, gehen Sie raus, reden Sie miteinander, lernen Sie Leute kennen, mit denen Sie zusammen das Studium bewältigen werden. Alleine werden Sie es nämlich aller Voraussicht nach nicht schaffen. Das war schon mal eine schöne Ansage so für den Beginn.
Schluck. Und dann gehst du raus in die Pause und suchst dir Menschen, weil du denkst, oh mein Gott, ich muss jetzt Leute kennenlernen. Und Mathematiker sprechen eigentlich nicht so gern miteinander.
Und Dominik ist nicht schnell genug weggelaufen oder wie war's?
Ich habe dann sofort gegriffen und gesagt, komm, wir werden Freunde. Nein, es ist tatsächlich so. Also man muss ja beim Mathe-Studium dann auch immer so Aufgaben lösen. Mhm. Und dann kriegst du meistens immer 2 Aufgabenzettel pro Woche, wo jeweils 4 Aufgaben draufstehen. Und du kriegst die alleine nicht gelöst. Und obwohl dir alles zur Verfügung steht, also du darfst wirklich sämtliche Bücher verwenden, du darfst ins Internet gehen, du darfst mit anderen Leuten sprechen. Und du sitzt dann wirklich von morgens bis abends in der Bib zusammen, die ganze Woche, also in der Bibliothek zusammen und versuchst zusammen irgendwie eine Lösung zu finden. Und wenn du das einfach mal ein paar Tage zusammen machst, so, dann ja, entweder kannst du die Leute nicht mehr ertragen, die um dich sitzen, oder du wirst beste Freunde. Bei uns hat es ganz gut funktioniert.
Ich glaube ja schon auch tatsächlich, dass es Menschen gibt, die sich so in diesen mathematischen Modellen oder in diesen theoretischen Modellen vielleicht ein bisschen besser zurechtfinden. Und ich war halt der schon Spaß daran gehabt hat, aber ich musste immer viel dafür arbeiten. So, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt in dieser Klischeekiste noch ein bisschen weiter rumrühren, Elias, dann ist deine zweite Leidenschaft, also das Schreiben, irgendwie sowas ganz anderes, finde ich. Also das eine ist sowas Logisches, sowas Strukturiertes, sowas auch Erlernbares und das andere ist sowas total Kreatives, Flockiges, Wolkiges, oder? Sehe ich das völlig falsch?
Ja, grundsätzlich ist es richtig, aber also Mathematik hat auch viel mit Kreativität zu tun, muss ich sagen. Also du musst ja immer versuchen, Beweise zu finden und das kannst du auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen machen. Du kannst einen ganz langen Beweis machen mit irgendwelchen Abschätzungen und so weiter, der nicht besonders kreativ ist, oder du machst halt einen richtig schönen, runden, kurzen Beweis. Also in der Kürze ist im Endeffekt, Kürze ist Weiterentwicklung in der Mathematik und Schönheit in der Mathematik und so. Und dafür musst du schon auch kreativ sein. Aber klar, ich gebe dir recht. Also es sind schon 2 völlig unterschiedliche Dinge. Ich würde aber sagen, dass Mathematik und auch logisches Denken und das Spielen mit Ideen und mit Konzepten, dass das beim Schreiben unheimlich nützlich sein kann. Ich sag mal, wenn du einen Roman schreibst, dann sollten ja sämtliche rote Fäden ineinander gelegt sein. Es sollten halt keine offenen Handlungsstränge, sollte es nicht geben, keine Logikfehler. Du musst halt so einen Roman oder eine Geschichte auch richtig strukturieren. Und das lernst du natürlich im Studium. Von daher, ja, hast du schon halt irgendwo vielleicht was du auch dafür mitnehmen kannst. Und eine Sache vielleicht immer, also finde ich ganz interessant, was viele Leute nicht wissen. Lewis Carroll, der hat Alice im Wunderland geschrieben. Und der ist Engländer und der war Professor für Mathematik in Oxford. Wo du auch denkst, hä, wieso? Aber wenn du dann selbst Mathe studiert hast und du kennst die Leute und kennst ein bisschen die Denkweise, ist das genau die Geschichte, Alice im Wunderland, die ein Mathematiker schreiben würde.
Dominik, du hast eben gerade schon gesagt, Steuererklärung ist keine schlechte Idee, zumindest wenn man Geld zurückbekommt, die mal ein paar Tage liegen zu lassen. Ab dem zweiten Jahr gibt es 6% Zinsen, das lohnt sich. Was sind das sonst so für Tipps und Tricks, die ihr so in dem Buch zusammengefasst habt? Das sind nicht nur finanzielle Tipps, ne?
Genau, es sind auch Tipps, die dahin gehen, wie man auch die 3-Tage-Woche erreichen kann. Mhm. Wie spricht man mit dem Chef darüber, etc. Und dann auch zum Thema, ja, wie kann man sich mehr Freizeit beschaffen, ist auch das Thema Elternzeit ganz interessant, weil man da auch ein bisschen optimieren kann, wie man sich die Monate denn legt, wenn man nicht ein ganzes Jahr am Stück nimmt, sondern nur einzelne Monate. Und da kann man natürlich auf Wochenenden, Feiertagen achten, aber auch darauf, dass man möglichst keine Monate am Stück nimmt, sondern immer überlappend in 2 Monaten, weil dann geht kein Urlaub verloren.
Aber dazu muss man natürlich ein Kind in die Welt setzen und jetzt mal rein pragmatisch gesehen sind Kinder ja große Geldvernichter, ne? Stille. War das jetzt so unromantisch?
Ja. Also das ist immer das, was ich im Büro zu hören bekomme. So von wegen, ja, du arbeitest jetzt Teilzeit, aber warte mal, bis du dann die Familie hast und die Kinder hast und so. Dann ist das ganz schnell vorbei mit dem Traum von der Teilzeit, weil genau wie du sagst halt, weil es einfach kostet. Und ich sag mal, ein Mann, das ist jetzt eine ganz steile These, ganz dünnes Eis, braucht einfach nicht viel zum Leben.
Das ist eine steile These, ja.
Genau. Naja, das werde ich noch sehen, aber die Idee ist ja, dass wir wirklich, sagen wir mal, sämtliche Gehaltseinbußen, die man jetzt durch eine 3-Tage-Woche hat, für alle Arbeitnehmer, die weniger als 90.000 Euro verdienen, komplett kompensieren können.
Komplett
kompensieren. Auch eine steile These. Also wenn man wirklich alle Tipps anwendet, haben wir das halt komplett ausgerechnet, alles belegt im Endeffekt. Und da kommen wir dann im Endeffekt auf genau die Summe, die man bräuchte, um dann halt trotzdem 3 Tage zu arbeiten und nicht auf Geld verzichten zu müssen.
Und vielleicht möglicherweise auch erst im September anfangen muss zu arbeiten. Das schreibt ihr ganz am Anfang eures Buches. Geht das dann auch noch auf der Plan? Warum September?
Ja, da geht es auch wieder um das Thema Steueroptimierung, sprich wenn man anfängt zu arbeiten, zahlt man ja erstmal so die Steuern, als hätte man schon quasi ein ganzes Leben lang gearbeitet, aber wenn das ein Bruchteil von dem Jahr nur ist, dann gibt es eben auch am Ende Geld vom Finanzamt zurück und der Maximalbetrag, den erreicht man, wenn man im September ist, anfängt zu arbeiten.
Ich verstehe. Nehmen wir noch so 1-2 Tipps vielleicht raus. Wohnungsgenossenschaften vielleicht mal als Stichwort. Warum ist das ein gutes Modell?
Ja, Wohnungsbaugenossenschaften, das ist einfach total simpel. Man kann da einfach Mitglied werden. Es gibt ungefähr 2000 Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland. Und eigentlich ist ja Sinn und Zweck hinter Wohnungsbaugenossenschaften, dass man da günstig zur Miete wohnt. Man muss aber bei vielen Genossenschaften gar nicht selbst Mieter sein, um trotzdem Mitglied zu werden. Wenn du dann Mitglied wirst, kannst du Anteile an der Genossenschaft erwerben. Mhm. Und Genossenschaften, die stehen einfach extrem auf extrem guten finanzieller Grundlage. Also die sind hochkapitalisiert, sodass man da halt ja Anteile erwerben kann und die sind zum Teil richtig hoch verzinst. Also die Dividende, die da gezahlt wird, die liegt auch wiederum so bei 4%. Von daher ist das eine relativ einfache Möglichkeit, auch wieder eine gute Geldanlage zu machen. Ja.
Mal abgesehen davon bekommt man möglicherweise dann einfacher eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus, an das man sonst nicht kommen könnte. Ne?
Ja, genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber nicht jeder wohnt dann halt in einer Stadt, wo jetzt die Wohnungsbaugenossenschaft gerade halt gerade ist. Also von daher, das wäre noch ein schöner Side-Effekt.
Dann Stichwort Krankenkassenbeiträge, die sollte man im Voraus bezahlen. Warum das?
Man muss, glaube ich, erstmal unterscheiden zwischen gesetzlicher und privater. In der privaten Krankenkasse geben viele einen Rabatt von 4-5% sogar, was auch im Moment ziemlich gut ist. Aber selbst in der gesetzlichen Krankenversicherung lohnt es sich auch ohne Rabatt, weil man dann, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, diesen Betrag auch schon voll in einem Jahr wirksam von der Steuer absetzen kann, um dann im nächsten Jahr Freiraum zu haben für zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung, die man sonst nicht von der Steuer absetzen kann, weil das Prinzip grob gesagt so ist, es gibt eine Grenze für Singles, ist die 1.900 Euro im Jahr, die man absetzen kann. Und die ist aber für Krankenversicherungsbeiträge unbegrenzt. So, und wenn man jetzt im Voraus zahlt, dann hat man ja im nächsten Jahr keine Krankenversicherungsbeiträge. Und dann kann man da andere Versicherungen gegenlaufen lassen, zum Beispiel Arbeitslosen, Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung.
Ich verstehe grob. Günstigerweise habt ihr das ja alles auch nochmal in ein Buch reingeschrieben. Woher wisst ihr das alles? Also ich meine, ihr habt Mathe studiert, ihr macht jetzt eher größere Dinge, was so Finanzsachen angeht in euren Jobs. Also wahrscheinlich beschäftigt ihr euch da nicht mit der Steuererklärung des Unternehmens, vielleicht auch, aber wahrscheinlich eher nicht. Das würde ich jetzt mal auch als steile These in den Raum stellen. Ist das Hobby? Also warum habt ihr euch damit beschäftigt?
Dominik, sagst du was oder sag ich was?
Ist die Freude daran, solche Dinge rauszufinden?
Also ich muss sagen, also es ist wirklich so. Also Dominik ist der absolute Optimierer. Also wenn wir damals mit Freunden irgendwie kein Geld hatten im Studium und so, wir wollten irgendwo eine Reise nach Teneriffa oder so, haben wir, glaube ich, geplant, dann hat jeder mal geschaut, was gibt es für Flüge und so weiter, was gibt es für Hotels, und es ist egal, wie günstig die Angebote waren, die wir gefunden hatten, Dominik hat es immer hingekriegt, nochmal irgendwie 100 Euro zu sparen und hat sich dabei diebisch gefreut. Ja. Und bei wirklich bei allen Dingen, die dann irgendwo gelesen wurden im Internet, was man so gefunden hat und so, die immer irgendwie ein bisschen speziell waren, die zum Teil auch keinen Sinn ergeben haben, hat er dann mich immer kontaktiert und gesagt, ey, guck dir das mal an, das gibt's doch gar nicht und so. Und nach ist er halt einfach eine Liste entstanden von Dingen. Ja, und ich glaube, es ist wirklich so diese Freude daran, oder?
Ja.
Ist dann auch von dir.
Aber ohne den Austausch hätte es auch nicht so viel Spaß gemacht. Man muss auch jemanden haben, dem man es erzählen kann.
Und der zuhört. Und genau. Der es zu schätzen weiß, genau. Am Ende vielleicht auch.
Genau. Ich habe dann immer ja. Interessant. Nein, Spaß, ich fand's auch interessant.
Bist du dann auch auf die Idee gekommen, wo wir gerade über Reisen gesprochen haben, per Post auf Weltreise zu gehen?
Ja. Genau, also das ist der Tipp, wenn man fliegt in Urlaub, dann ist es ja relativ teuer, oft den Koffer mitzunehmen. Da fallen schon mal Gebühren von 30, 40 Euro an pro Flug, und wenn man sich überlegt, was ein Paket kostet, da ist man schon in der Koffergröße vielleicht innerdeutsch für 10 Euro dabei und europäisch für 25 Euro.
Und es wird bei dir zu Hause abgeholt, ne?
Genau, und das Paket kann man auch noch bei einem zu Hause abholen lassen und einfach mit leichtem Gepäck zum Flughafen fahren.
Und man spart sich diesen ganzen Check-in und Kofferwartekram und so, und eigentlich keine dämliche Idee. Schon mal gemacht?
Nee.
Okay.
Aber merke ich mir. Ja. Könnte man mal probieren. Aber, man muss natürlich wissen, wo man hinfährt.
Aber dass es geht, das macht ja schon Spaß, das rauszufinden.
Absolut. Ja. Na, aber es ist jetzt sogar so. Ich meine, die Leute wissen ja jetzt mittlerweile so, dass wir dieses Buch geschrieben haben. Mhm. Und generell vorher auch schon, wenn dann irgendwie Leute fragten, ey, ich überlege gerade, welche Versicherung ich nehmen soll. Und ich überlege gerade, irgendwelche Immobilienanlagen oder so. Dann rufen die immer mich an und ich sage dann immer, ja, interessanter Punkt, Moment, ich werde das mal mit Dominik klären und so, und dann gebe ich die Rückmeldung, und dann ist das schon so ein richtiges Argument, so, weißt du, wenn er es sagt, und dann wird es schon passen, ja.
Ich merke mir das, ich lasse mir gleich noch die Nummer geben von euch. Ja. Jetzt habt ihr schon einige Tipps verraten, viele, viele mehr stehen in eurem Buch. Wie viele von den Tipps habt ihr auch schon mal selber angewendet? Jetzt also mit dem Koffer halten wir fest, das noch nicht.
Ich würde sagen, die Hälfte bis zwei Drittel ungefähr. Was meinst du, Elias?
Ja. Also das muss immer auf die Lebenssituation passen. Mhm. Also ich habe auch so, die einen oder anderen habe ich schon angewendet. Also ja, Hälfte ist wahrscheinlich ein guter Schnitt, ja.
Ihr sagt auch, Arbeitnehmer sind am produktivsten, wenn sie nur 25 Stunden die Woche arbeiten und sind um vieles glücklicher und freier. Wie kommt ihr darauf? Ich meine, jetzt arbeitet ihr ja die meiste Zeit auch schon eigentlich Vollzeit. Selber erlebt habt ihr das wahrscheinlich dann noch nicht, ne? Also mal abgesehen von deinem Test, Elias.
Ja, da kam jetzt, also es ist relativ frisch jetzt, also im März 2017, da gab es in Tokio an der Keio-Universität, da gab es eine große Studie. Die Teilnehmer von der Studie, das waren alles Australier, die über 40 Jahre alt waren. Diese Studie nennt sich Use it too much or lose it. The Effect of Working Hours on Cognitive Abilities. Also kognitive Fähigkeiten wurden da getestet in Abhängigkeit von der Wochenarbeitszeit. Also kognitive Fähigkeiten sind Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen, Problemlösekompetenz, Kreativität. Alle diese Punkte wurden da getestet. Und rausgekommen ist tatsächlich, dass dieses Zeitfenster 22 bis 30 Stunden pro Woche arbeiten, dass das die maximale kognitive Fähigkeit ermöglicht. Mhm. Wenn man mehr als 44 bis 60 Stunden arbeitet, das ist eine relativ große Bandbreite, sagen sie, dass das sogar mehr schadet, als wenn man überhaupt nicht arbeitet. Weil überhaupt nicht arbeiten ist auch nicht gut. Ja? Man muss halt diesen perfekten Mittelweg finden, und der wurde dort in dieser Studie als 22 bis 30 Stunden pro Woche festgelegt.
Das heißt, eigentlich ist weniger Arbeiten auch Interesse von Unternehmern, weil ihre Mitarbeiter dann fresher sind, produktiver sind.
Also ich glaube, das ist ein Riesenthema im Moment. Also ich sage mal, ich kenne das jetzt bei mir im Unternehmen. Wir haben halt Sabbatmonate, die man nehmen kann, gewisse Zeit, wo man Teilzeit arbeiten kann. Ja, all solche Geschichten, das wird unterstützt mittlerweile. Und das sind ja auch Themen, die sind jetzt zum Beispiel von der IG Metall ist das aufgegriffen worden. Die hat jetzt gefordert, dass jedes IG Metall-Mitglied ein Recht hat, für 2 Jahre befristet auch nur noch 28 Stunden die Woche arbeiten zu müssen. Mhm. Und im Endeffekt ein Recht auf Teilzeit hat ja schon fast jeder Arbeitnehmer. Was man noch nicht hat, ist dieses Recht, wieder auf Vollzeit zu erhöhen.
Ah, okay. In den Koalitionsverhandlungen in Berlin wird das jetzt auch nochmal Thema. Die SPD hat sich das ja auch auf die Fahne geschrieben.
Teilzeit?
Nee, Teilzeit gibt es ja, mhm, aber es ist halt dauerhaft, ne? Und wenn man dann in eine andere Lebenssituation wieder kommt, wo man auf Vollzeit zurückkehren muss, aus finanziellen Gründen, dann hat man eben dann kein Recht mehr dazu, aktuell. Und da ist das Bestreben, dass das gesetzlich anders geregelt wird, dass man das eben wieder bekommt.
Ja, bisher wurde es halt verhindert von der Union. Die SPD, die verfolgt das halt generell. Also ich glaube, Tendenzen sind auf jeden Fall da, gesellschaftliche, und auch die großen Arbeitgeber, die sehen das auch, dass da auch eine gewisse Nachfrage bei der Belegschaft da ist. Und das wird dann zum Teil wird schon angeboten, aber es gibt halt noch nicht die rechtliche Grundlage vielleicht.
Es ist ja dann auch so ein Stück weit ein gesellschaftlicher Prozess, weil eigentlich, wenn ich das jetzt irgendwie aus Produktivitätssicht richtig verstehe, dann wäre das ja die Möglichkeit einer Steigerung für Unternehmen. Wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer kürzer anstelle bei gleichem Gehalt und möglicherweise dafür dann, weiß ich nicht, noch eine halbe Stelle mehr schaffen muss, weil er nun mal weniger arbeitet, dann lohnt sich das trotzdem immer noch, weil ich habe ja eine höhere Produktivität bei all den Leuten, die ich einstelle.
Ja, unterschreibe ich sofort. Also die Leute, man muss ja überlegen, auch, ich sag mal, die Lebensarbeitszeit verlängert sich ja auch immer weiter. Mhm. Also ne, die Leute arbeiten ja länger. Wir werden wahrscheinlich bis 67, wenn nicht noch länger arbeiten. Mhm. Und wie schaffe ich das, diese Arbeitskraft auch über diesen langen Zeitraum zu erhalten? Und das schaffe ich jetzt nicht, indem ich 5 Jahre als Consultant mich irgendwie mit 80 Stunden die Woche zu Tode arbeite und dann nachher nicht mehr geradeaus gehen kann, so ungefähr, ja, sondern im Endeffekt schon mit, ja, allem, was dazugehört. Betriebssport, die optimale Arbeitszeit, viel Schlaf ist wichtig, ja. Mhm. Nee, aber jetzt, also so in die Richtung geht's.
Was ist euer Ansatz? Was wollt ihr jetzt mit dem Buch erreichen? Weil ihr sprecht ja eher uns an, aber nicht die Arbeitgeber.
Ja, also Idee ist grundsätzlich auch mal wirkliche Tipps zu geben. Also es gibt immer viele so Ratgeberbücher so in Richtung, mach was aus deinem Leben und wie hast du Erfolg? Und ein anderes Beispiel ist diese 8-Stunden-Woche, die es auch gibt. Ja, das sind immer so Extrembeispiele, wo irgendwer dann Millionär geworden ist und jetzt das große Geld hat. Und dann liest man das alles und man wartet die ganze Zeit eigentlich immer auf irgendeinen Tipp, den man wirklich verwenden könnte. Aber der kommt nicht. Im Gegenteil, es ist immer Motivation und leg Geld zur Seite und gib nicht so viel aus. Und bei uns war immer der Punkt so, boah, wir haben so coole Tipps eigentlich. Die sind manchmal vielleicht ein bisschen speziell und so. Kann nicht jeder unbedingt immer anwenden. Aber wenn jemand das anwenden kann, dann ist es wirklich ein Tipp, von dem man profitieren kann. Und so einen Ratgeber wollten wir einfach schreiben.
Habt ihr gemacht. Er heißt Die 3-Tage-Woche, weniger Arbeit, mehr Geld. Kann man wunderbar lesen. Also ich habe auch sehr viel Freude gehabt bei dem einen oder anderen Tipp, wo ich es gut nachvollziehen kann, Dominik, dass du dich freust, diese Tipps auch auszugraben, weil es sind auch so Sachen bei, wo ich denke, ey, warum bist du da nicht selber drauf gekommen? Ist da eigentlich ganz logisch, oder? So. Also macht auf jeden Fall Spaß, da mal reinzuschauen und vielleicht haben wir sie ja dann irgendwann. Ich fände es großartig, die 3-Tage-Woche. Erzählt davon haben uns die beiden Autoren, Elias Vorpal und Dominik Lang. Sie waren meine Gäste heute Morgen hier in deinem Sonntag. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke. Schönen Sonntag noch.
Euch auch. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.